Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Conscious Growth Podcast für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können. Wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Heute freue ich mich auf ein ganz besonderes Gespräch mit einer Frau, die das Thema Leadership auf eine außergewöhnlich inspirierende Weise lebt und begleitet, Christiane Wolf. Als strategische Kommunikationsberaterin für das C-Level begleitet sie Entscheiderinnen und Entscheider in herausfordernden Zeiten. Ihr Fokus ist die wirkungsvolle Positionierung von Führungspersönlichkeiten. Christiane unterstützt sie dabei, ihre eigene Rolle und Identität zu schärfen und eine Führungskultur zu etablieren, die weit über klassische Managementmethoden hinausgeht. Christiane, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt wollen wir ja natürlich erstmal dich ein bisschen näher kennenlernen. Und vielleicht einfach mal, woher kommst du? Wo bist du groß geworden? Ich habe gehört, dass du einen ganz exotischen Geburtsort hast. Erzähl doch mal.
Genau, da hast du völlig recht. Der sorgt immer für ein bisschen Überraschung. Ich bin nämlich in der Elfenbeinküste geboren.
Wie kam das?
Meine Eltern waren sehr neugierige Menschen und für damalige Verhältnisse einfach Abenteuerinnen, muss man wirklich sagen. Da gab es ja noch kein Social Media und keinen Austausch über Kontinente. Und die sind einfach wirklich weggegangen. Ja? Die sind nach Amerika, nach Afrika und irgendwann sind sie in der Elfenbeinküste gelandet. Und da bin ich dann sozusagen zur Welt gekommen.
Also war das eine Weltreise, auf der du geboren worden bist? Oder wie war das so, oh, hups, ich bin schwanger, jetzt wäre es ganz gut? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Mein Vater war bei Philipp Holzmann. Aha. Und hat dort in San Pedro den Hafen mitgebaut. Es war ein Entwicklungshilfeprojekt und ich bin ein Baustellenbaby.
Tatsächlich?
Ja.
Das kam also dann so schnell
Ich bin wirklich eine Hausgeburt und Aha. wir haben quasi neben der Baustelle gelebt in einem Camp.
Wow.
Also so wirklich Abenteuer pur. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Also ich musste auch eine Hausgeburt sein, weil meine Mutter hätte sonst 3 Monate vorher, man darf ja da nicht mehr fliegen, sonst hätte sie nach Abidjan ins Krankenhaus quasi schon fliegen müssen. Das wollte sie nicht und dann hat sie das in Kauf genommen, in Anführungsstrichen, und ist zu Hause geblieben. Und dann bin ich zur Welt gekommen. Ich glaube, dieses Gehen von Abenteuer und Neugier und die Welt mit anderen Augen zu sehen, das habe ich, glaube ich, da schon ein bisschen mitbekommen.
Bist du da auch eine Weile lang dann groß geworden oder seid ihr dann schnell nach Deutschland zurückgekommen, nachdem der Hafen gebaut war?
Ich habe einen älteren Bruder, der dort wirklich fast groß geworden ist. Er ist da bis zu seinem Schulalter geblieben, also bis er 5,5 war. Und dann mussten wir zurück nach Deutschland, weil es damals keine Schule in der Nähe gab. Also er hätte gar nicht irgendwie seine Schulausbildung starten können. Und deswegen sind wir zurück nach Deutschland. Und ich würde sagen, so ein bisschen Abenteuer ist geblieben. Wir sind nämlich in Offenbach gelandet.
Offenbach. Die Abenteuerstadt schlechthin in
Absolut.
Deutschland, oder?
Es gibt keine
Aber wie kommt man
Stadt?
Nach Offenbach? Elfenbeinküste, Offenbach ist ja schon eine Transformation,
Hört
muss man sagen.
Hört sich schräg an. Ja. Also meine Eltern kommen aus Berlin, meine ganze Familie kommt aus Berlin und dann die Welt bereist. Und wie kommt man dann nach Offenbach? Das ist wirklich ein bisschen skurril. Dazu muss ich sagen, dass die FAZ irgendwann gesagt hat, die Offenbach ist das Berlin von Frankfurt. Das heißt, Offenbach hat sich wirklich entwickelt als oder zu einer totalen Kultur- und Kreativszene. Und ich glaube, es war damals schon ein bisschen zu spüren.
Und wie alt warst du da, als ihr dann in Offenbach?
Ich war ein Jahr alt.
Ein Jahr alt. Okay, das heißt eigentlich von dieser Elfenbeinküste und dem damaligen Spirit dort hast du wenig als junges Baby eigentlich mitbekommen gehabt.
Ich glaube, da das sowas Exotisches war, das muss man wirklich sagen, und ich so viele Geschichten gehört habe und damals Super 8 Filme sehen durfte von mir am Strand und Dias habe noch ohne Ende, habe ich da so viele Geschichten gehört, dass man ja irgendwann gar nicht mehr unterscheiden kann, habe ich das erlebt, also weiß ich das noch bewusst oder hat mir es nur jemand erzählt, also meine Eltern oder mein Bruder, der ein bisschen länger da war. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe das alles selber bewusst erlebt. Habe ich natürlich nicht, geht ja gar nicht. Dennoch ist bei mir ganz, ganz viel Bewusstsein über diese Zeit, weil die einfach so präsent immer war bei uns im Leben. Ja.
Also ein bisschen in Offenbach groß geworden und hast auf jeden Fall ein sehr offenes Elternhaus genießen dürfen.
Absolut. Also bei uns waren wirklich ja alle Menschen, die bei mir in der Schule waren, es war ein sehr Multikulti, muss man sagen, ja, in Offenbach, Leben und Gesellschaft. Und meine Eltern waren schon immer sehr offen und neugierig, so wie ich, Gott sei Dank auch. Und wir haben immer alle unterstützt, auch bei uns in der Schule. Also bei uns waren ganz viele Menschen, Kinder aus meiner eigenen Klasse oder andere auch für Hausaufgabenhilfe. Meine Eltern haben wirklich sich sehr engagiert, auch dass es den Menschen mit Migrationshintergrund, und davon gab es in Offenbach sehr, sehr viele, dass die sich gut integrieren konnten. Und es war damals, fand ich, eine ganz tolle Erfahrung, mit so vielen Menschen unterschiedlicher Kultur auch aufzuwachsen. Mhm. Also deswegen war Offenbach schon ein Abenteuer. Mhm.
Und wenn du dir anschaust, also es gab Werte in deiner Familie damals schon. Welche Werte waren das? Waren das sowas, Werte wie Integration oder Offenheit? Was waren das für Familienwerte?
Absolut, also die sind absolut wichtig. Offenheit, extrem, Neugier, Integration. Mhm. Und auch, ich finde, Mut, was meine Eltern gemacht haben zu der Zeit. Meine Mutter ist alleine mit dem Postschiff von Berlin, also von Berlin nach Hamburg und dann mit dem Schiff nach New York für 2 Jahre. Und also das kann man sich, also es müssen schon Menschen gewesen sein.
Damals. Was hat deine Mama gemacht? Was war ihre Rolle?
Meine Mutter ist als Au-pair nach New York und hat dann noch in Miami auch gelebt. Und eine schöne Geschichte, meine Eltern hatten sich vorher beim Tischtennis in Berlin kennengelernt.
Ach was?
Und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir beide erstmal verrückte Sachen. Mein Vater ist nach Pakistan, meine Mutter war in New York. Und dann haben sie gesagt, okay, und wenn wir uns irgendwann in Berlin wieder treffen und uns immer noch so lieb haben, dann heiraten wir.
Und das haben sie gemacht. Das wurde so. Mhm. Wow. Das heißt also auch da eine komplette Offenheit im Sinne von, finden wir uns wieder?
Genau, also meine Mutter hat mir dann irgendwann verraten, dass ich schon mal zwischendurch jemand anders verknallt hatte, auch mal in New York. Mein 2 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ja. Mein Vater ist dennoch immer ihr großer Schatz geblieben und den hat sie dann auch geheiratet.
Wow, okay. Das heißt, sowas wie Vertrauen und Verlässlichkeit gehört auch zu diesen
Werten dazu.
Ja, diesen und sich Werten
dazu.
Auch
um andere zu kümmern, finde ich, ist bei meinen Eltern auch extrem gewesen. Mhm. Bei allen Menschen. Mich haben sie immer auf die Straße geschickt, du schaffst es schon allein. Ich wurde nie abgeholt, ich musste selber mit dem Fahrrad überall hinfahren oder mit dem Bus oder egal, weil ich kann das ja. Mhm. Und allen anderen, die das nicht so gut konnten, die haben sie dann unterstützt. Mhm. Also da war so ganz viel schon immer an Hilfe. Das ist bei meinem Bruder auch ganz stark ausgeprägt.
Mhm. Okay, dann ist man in Offenbach und wie geht es dann weiter? Also wie hast du dann deinen Weg gefunden? Also aus Offenbach jetzt zum Beispiel
Welt.
In die große Welt oder dann jetzt auch direkt nach München. Also wie ging dein Weg weiter?
Ganz stark von Neugier geprägt und von dem Wissen, dass Kommunikation mein Thema ist. Das war schon recht früh. Ich hatte auch von Leistungskursen natürlich irgendwie Französisch witzigerweise, Politik, und habe mich wahnsinnig viel auch schon in meiner Jugend engagiert. Also ich war in einer Theatergruppe. Ich war eigentlich schon immer jemand, der ganz viel auch mit Menschen gearbeitet hat und der wahnsinnig viel Neugier hatte und Dinge ausprobiert hat. Mhm. Ich glaube, ich habe jeden Kurs ausprobiert, jede Sportart ausprobiert, Musikinstrument gelernt. Also ich war schon immer jemand, der so Sachen aufgesaugt hat, neue Dinge zu lernen. Und das Thema Kommunikation kam schon relativ schnell bei mir und ich wusste aber nicht genau, was es wird, und habe im Studium wahnsinnig viel auch ausprobiert. Ich glaube, das ist so ein Ding, was bei mir immer wichtig ist, zu sagen, ich will es erstmal erfahren, ich will es erstmal selber spüren und auch wissen, wie es bei mir dann funktioniert und resoniert. Und habe während des Studiums, ich glaube, 10 Praktika gemacht.
Was hast du studiert?
Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaften studiert.
Mhm. Kannst du damit was anfangen heute noch? Oder was hat
ich spiele den ganzen Tag Theater. Also, Spaß beiseite, für mich war das schönste Studium der Welt. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, wie toll es ist, dass man Kultur den ganzen Tag hat, weil wir das wirklich gelebt haben. Wir haben in Frankfurt damals im Theater am Turm, waren wir bei jeder Inszenierung dabei. Wir haben die Regisseure kennengelernt, wir waren hinter den Kulissen. Wir haben Kino wirklich gelebt und jemanden dabei gehabt in der Universität, die selber auch Lesbenpornos gemacht hat. Also es war wirklich, fand ich, Frankfurt ist einfach auch ein toller Ort für sehr offene Themen und damals eben wahnsinnig ja auch engagiert, weil das war ein neuer Studiengang und die Professorinnen und Professoren haben sich, glaube ich, auch extrem viel Mühe gegeben. Ja. Ich durfte die Filmgeschichte am Filmmuseum in Frankfurt erleben bei dem damaligen Direktor des Filmmuseums, Herrn Schubert, eine Koryphäe. Und wir waren jeden Freitag dort im kleinen Kinosaal und er hat uns Filme gezeigt und wir haben die Kinogeschichte gelernt dabei. Ja. Ich hatte Hans-Thies Lehmann, einer der besten Brecht-Kenner der Theatergeschichte, als mein Professor für Theaterwissenschaften. Also es war einfach für mich ein Glück, ein Geschenk, dass ich dieses Studium machen durfte. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und ich wusste, es wird nicht, also das ist ja auch kein Studium gewesen, um auf die Bühne zu gehen, sondern es war natürlich die Theorie dahinter. Und nachdem ich dann ganz viel, ich habe im Theaterhaus in Frankfurt ein Praktikum gemacht, ich war beim Fernsehen, bei RTL damals. Also ich habe wirklich alle Sachen, die wir im Studium in der Theorie dann gelernt haben, habe ich dann gewusst, das will ich mir auch angucken in echt. Und habe dann ganz viele Praktika gemacht und bin dann über zwei Praktika in Berlin. Ich war beim Senat in Berlin. Ich habe bei Herrn Diebken quasi im Öffentlichkeitsarbeitsbereich gearbeitet und ich war im Varieté Wintergarten in Berlin und habe dort auch hospitieren dürfen für ein Praktikum eine Zeit. Und die beiden Praktika haben mir wirklich am meisten Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also da Öffentlichkeitsarbeit, PR zu lernen in solch unterschiedlichen Umgebungen, einmal politisch geprägt, einmal sehr kulturgeprägt, hat mir total viel Freude gemacht. Und das war eigentlich der Weg, der mich dann auch weiter begleitet hat.
Heute bist du ja Kommunikationsexpertin, könnte man sagen. Und gleichwohl von der Kultur, von der Politik, durchaus sehr angewandt in der Wirtschaft jetzt tätig. Was ist der große Unterschied und warum ist trotzdem diese Quelle, aus der du schöpfst, immer heute noch wichtig für dich?
Einfach immer wieder in neue Themen reinzugehen, in Wirtschaft natürlich auch, in alle Branchen. Wir arbeiten ja mit ganz vielen unterschiedlichen Branchen auch zusammen. Also diese Neugier zu haben, immer wieder ganz mit frischem Blick auf Unternehmen und auf Menschen auch zuzugehen. Und ich glaube, das macht mich besonders aus, weil ich halt gelernt habe, in unterschiedlichsten Unternehmen selber schon gearbeitet zu haben, für unterschiedlichste Branchen auch schon die Kommunikation machen zu dürfen. Habe ich einfach ein sehr großes Wissen über ganz viel, vielleicht nicht in allem in der Tiefe. Dennoch kann ich mich sehr schnell in Branchen reindenken und auch in Unternehmensorganisationsformen, weil ich selber von Start-up bis Konzern alles selber erlebt habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Asset, was ich habe, weil ich weiß, welche Strukturen dahinter sind und wie sich Menschen in diesen Strukturen dann auch bewegen dürfen, können, vielleicht manchmal auch müssen und wo auch die Grenzen vielleicht sind. In einem Startup ist es ein ganz anderes Arbeiten und Führen und Kommunizieren natürlich auch, als wenn ich für einen Konzern das Gleiche tue. Und das selber auch erlebt zu haben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Wert für mich auch, da ich selber auch weiß, welche sensiblen Punkte es geben kann.
Das heißt also, dieses schnelle Adaptieren und Verstehen, um was es geht, ist das eine, was dir hilft. Und das andere ist aber auch das Thema, was ich herausnehme, ist, dass es ja ganz stark in Organisationen um Führung geht. Du hast dich also im Bereich Kommunikation auch gerade weiterentwickelt, ja, die Menschen zu begleiten, die ein Unternehmen führen in der Kommunikation.
Ja, und das Thema Führung ist eben auch ein ganz großes Kommunikationsthema. Deswegen ergänzen die beiden sich ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht führen, wenn ich nicht gut kommuniziere. Und ich muss auch unbedingt eben diese interne Kommunikation als Führungspersönlichkeit als das Elementare sehen, um meine Menschen mit auf die Reise zu nehmen.
War dir das klar, als du studiert hast, dass du irgendwann mal das C-Level beraten wirst im Bereich der Kommunikation, dass du sie positionierst, ihnen hilfst, ein eigenes Profil, eine eigene Identität zu schärfen oder zu erschaffen? War dir das klar oder gab es da so ein Bestreben dorthin oder kamst du da irgendwie auch so Schritt für Schritt in diese Rolle, in diese Position?
Wirklich eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung, weil ich glaube, das wäre auch am Anfang meiner Karriere viel zu groß gewesen. Ich glaube, das kann ich nur so gut tun und umsetzen und beraten, weil ich einfach sehr viel schon selber erlebt habe und erfahren habe und selber auch ausprobieren durfte, natürlich in den unterschiedlichen Positionen, die ich selber hatte. Also ich kann mich da gut reinspüren. Und mich zu entwickeln von jemandem, der klassisch in PR-Agenturen war, der klassisch Unternehmenskommunikation, Produktkommunikation, alles, was zu einer klassischen PR-Agentur damals dazugehörte, das darf man ja gar nicht vergessen, wir haben damals noch Fax verschickt. Ja.
Wow.
Also so 99, als ich gestartet habe in einer PR-Agentur in Frankfurt, da kann, also es wäre mir viel zu viel gewesen, als damals Mitte, Ende 20 zu sagen, ich kann jetzt Führungspersönlichkeiten beraten. Ja.
Aber war dir klar, dass dieser Bereich sozusagen so unglaublich wichtig wird? Also gab es diesen Bereich aus deiner Sicht schon damals so stark oder ist der jetzt gerade auch wie so die letzten Jahre viel stärker gewachsen und wichtiger geworden?
Ich glaube, der hat sich extrem entwickelt, weil Unternehmen anders kommunizieren. Also natürlich Unternehmen kommunizieren nicht, sondern die Führungskräfte, die dort tätig sind. Das war, finde ich, früher noch nicht so eng verknüpft, dieses Thema. Ich bin die Person, die für das Unternehmen spricht. Natürlich gab es immer Unternehmenssprecher und Unternehmenssprecherinnen und Vorstandsvorsitzende, die auch Geschichten erzählt haben, natürlich, und ihre Stakeholder bedient haben auf unterschiedlichen Kanälen. Dennoch hat natürlich einmal die Entwicklung der Medien dazu beigetragen, dass es natürlich auch ganz andere Kanäle gibt, heute zu kommunizieren. Das ist das eine. Und ich glaube auch der Wunsch von Menschen, von Kundinnen, von Mitarbeitenden, auch den Menschen hinter der Visitenkarte und hinter dem Unternehmen zu kennen, in Anführungsstrichen, also zu wissen oder zumindest erahnen zu können, was für Werte hinter einem Unternehmen stehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da stehen einfach die Menschen dahinter. Und da kann nicht das Unternehmen kommunizieren, sondern es...
Also man kann sich hinter dem Unternehmen nicht mehr verstecken.
Genau, und das kommt heute ja in Anführungsstrichen auch alles raus. Ja? Also das können wir gar nicht verstecken und das sollten wir auch gar nicht verstecken, weil ich glaube, mit einer transparenten, klaren Kommunikation können Unternehmen, die das tun oder deren Führungspersönlichkeiten oder Thought Leader genau das tun, können Unternehmen so viel gewinnen, im Innen als auch im Außen.
Das heißt also Schritt für Schritt, diese Rolle und diese Aufgabe, die hat sich jetzt immer mehr die letzten Jahre irgendwie durch die Anforderungen auch entwickelt von außen, die da heißen, heutzutage bist du ein guter Führer, wenn du auch gut kommunizieren kannst.
Absolut.
Also würdest du sagen, dass die besseren Führer besser kommunizieren können oder gibt es Menschen, die einfach zwar diese, ich nenne es mal Kommunikationsskills, nicht so ausgeprägt haben, aber hervorragende CEOs sind?
Ich glaube, auch Unternehmenslenkerinnen und Lenker müssen sich weiterentwickeln. Ich glaube nicht, klar gibt es Menschen, die gut kommunizieren können, die schon immer vielleicht einen empathischeren Kommunikationsstil haben, die offen sind, die neugierig sind. Ich glaube, wir alle wachsen an unseren Aufgaben und ich glaube, wir müssen auch unbedingt bei diesen Aufgaben wissen, was muss ich mir vielleicht noch von externen dazu holen? Was brauche ich noch an Ausbildung, Weiterbildung, mit wem brauche ich vielleicht eine Beratung oder einen Coach an meiner Seite, um genau das zu können, weil die Anforderungen werden immer schwieriger, finde ich, und immer komplexer. Und jede Führungsperson hat so viele Themen und die müssen natürlich auch gut kommuniziert sein. Und deswegen brauche ich da, glaube ich, wirklich entweder eine gute Unternehmenskommunikation intern oder jemanden extern, der mir da einfach oder die mir da einfach einen guten Weg bereitet und begleitet.
Würdest du sagen, Führung ist Kommunikation?
Ist auf jeden Fall einer der wesentlichen Punkte.
Was gehört noch dazu, neben der guten Kommunikation?
Ich glaube, neben der Kommunikation ist es unbedingt auch das eigene Leben, also das eigene Role Model sein, walk the talk, also wirklich das, was ich predige, das, was ich mit meinen Mitarbeitenden, meinen Kolleginnen, mit meinen Stakeholdern intern und extern, was ich denen erzähle, das muss ich natürlich auch tun. Also nur wenn ich selber glaubwürdig bin in dem, was ich tue, kann die Kommunikation auch wirken. Ja, also nur dann, wenn das Hand in Hand und stringent ist, kann auch die Kommunikation das unterstreichen, was ich tue. Deswegen gehören die beiden Dinge, also wirklich es zu tun, es umzusetzen und darüber zu reden, finde ich absolut zusammen.
Zu dir, weil du berätst ja, wir werden gleich nochmal zurückkommen zu dieser Rolle, die du da hast, Menschen zu beraten in der Kommunikation, in ihrer Führungsaufgabe. Aber zu dir, ich meine, du hast ja auch Themen, die dir ganz stark am Herzen liegen. Was sind deine drei Top-Themen, die dir wirklich wichtig sind? Also was bringst du ins Leben? Für was bist du angetreten? Was sind deine, warum wird die Welt besser, weil es dich gibt?
sehr große Herausforderung, das zu beantworten. Ich hoffe, wir alle geben das Beste, um in unserem kleinen Kreis, in dem wir Wirkung erzeugen können, das Beste zu tun. Mhm. Ich glaube, in dieser Welt, die, wie wir alle spüren, immer wahnsinniger wird, immer komplexer wird, wir unbedingt schauen, dass wir unseren Wirkungskreis wissen, ihn bewusst nutzen und da Dinge verändern. Und für mich ist das Begleiten und Beraten, Unterstützen, glaube ich, schon ganz lange ein ganz wichtiges Thema und macht sich, glaube ich, auch in meiner Leidenschaft für Frauennetzwerke absolut sichtbar. Ich habe 99, als ich eben in München dann gelandet bin, nach meinem ersten Job in Frankfurt, habe ich gleich gewusst, ich möchte unbedingt mich einsetzen für das Thema Frauen, Frauen weiterbringen, unterstützen, uns gegenseitig einfach Hilfestellung geben. Und ich wollte dazu auch selber dazulernen. Also für mich war es einfach immer wichtig, mit Gleichgesinnten aus gleichem, also aus dem Kommunikations-Background mich auszutauschen und habe dann 99 mein erstes Frauennetzwerk gegründet in der Kommunikationsbranche. Ich war damals bei Premiere und kannte in München zwei Menschen. Also wirklich zwei Menschen. Ich kam hierher, kannte niemanden und alleine durch dieses Netzwerk und das Aufbauen von einem Frauennetzwerk, und das ist, finde ich, das Tollste, was bis heute eben auch mich total trägt, ist einfach da zu wissen, ich habe immer jemanden, den ich fragen kann, immer jemanden, die mich unterstützt. Da ist einfach so viel Wissen, so viel Expertise und so viel Vertrauen, weil wir das eben schon seit 25 Jahren jetzt machen, mit sehr vielen tollen Frauen, die schon ganz lange dabei sind. Und das ist, glaube ich, ein Wert, der mir extrem wichtig ist und den ich auch unbedingt weitermachen möchte.
Warum ist es so wichtig, dass Frauen ein neues, ich nenne es mal, auf Verständnis bekommen in unserer Gesellschaft? Also warum ist es dir so ein Herzensprojekt?
Weil Diversity einfach ein Muss ist. Ich glaube, ohne Vielfalt, ohne wirklich alle zusammenzubringen, und das sagen ja auch die Untersuchungen und die Forschung, wir werden nicht weiterkommen als Menschen und als Welt, wenn wir nicht so viel unterschiedliches Wissen, so viele unterschiedliche Gedanken, so viele unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen, alt, jung, zusammenbringen. Also das ist mein fester Glaube und das möchte ich auch unbedingt weitermachen. Und ich habe mich einfach für das Thema Frauen entschieden, weil ich selber eine Frau bin und weil ich natürlich immer noch spüre, dass es ganz viel Ungerechtigkeit gibt an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, wir müssen oder wir sollten uns alle daran erinnern, dass wir gleich sind und wir sollten alle dafür kämpfen. Kämpfen mag ich eigentlich nicht als Wort, aber wir müssen, glaube ich, noch weiter genau daran arbeiten, dass wir einfach eine egale Welt in der Zukunft haben werden.
Aber sind wir gleich? Fragezeichen.
Trotzdem sind wir nicht gleich. Jeder Mensch ist unik. Ja, ganz, ganz wichtig natürlich. Dennoch möchte ich einfach diese Ungleichheit, die es einfach an vielen Stellen gegenüber Frauen auch in Deutschland immer noch gibt. Und ich habe immer gehofft, dass ich nach 5 Jahren dieses Frauennetzwerk nicht mehr brauche. Ja, ich merke, dass es heute immer noch einen geschützten Raum braucht. Männer haben auch ihre geschützten Räume. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, also auch Räume zu haben, wo man unter sich auch ist. Und da einfach natürlich auch miteinander sich ja zu unterstützen. Und da können Frauen, glaube ich, noch viel von Männern lernen, auch einfach sich Jobs zuzuschustern, in Anführungsstrichen, oder die Möglichkeiten zu geben, in einen Job vielleicht reinzukommen. Also da können wir sicher noch viel lernen und uns noch viel besser unterstützen, ja.
Also manchmal beneide ich euch ja darum, wenn ihr euch dann so trefft, dann denke ich mir so, oh, kann ich da nicht mal dabei sein? Und dann fände ich es ja auch gut, dass man das Thema irgendwie so jetzt wieder öffnet und auflöst und eigentlich wirklich Diversity lebt in einem neuen Selbstverständnis. Und ich frage mich dann immer so, von wegen, ich bin ja ein großer Befürworter eigentlich diese Weiblichkeit, auch diese weibliche und diese weibliche Intelligenz viel stärker in der Führung zu verankern, weil das eben tatsächlich ein anderer Pol ist, ja, als die Männlichkeit. Und diese Pole, die ergänzen sich, wie wir ja wissen. Und das aber sozusagen irgendwie klar zu haben, an der Stelle, wann brauchst du mir die Empathie, das Gefühl? An welcher Stelle brauchst du sozusagen aber auch die Kraft einer mutigen Entscheidung oder dieser Form sozusagen eine sag mal, große Entscheidung stark voranzutreiben. Also wann brauchst du den einen und wann brauchst du den anderen Teil? Wie ich siehst glaube, du das?
Das Wichtige ist, damit spielerisch umzugehen. Mhm. Also wir haben ja alle alles in uns, mhm, und einfach diese Facetten zu kennen und zu, mhm, wissen, okay, wann braucht es vielleicht auch in der Führung und der Kommunikation einen empathischen Stil, mhm, und wann braucht es vielleicht auch mal das Durchsetzungsvermögen oder auch, ich habe jetzt hier den Punkt gemacht und dann ist das so. Also, mhm, ne, ich glaube, da zu spielen und diese Klaviatur zu beherrschen, ist das Wichtigste heute als Führungspersönlichkeit und auch in der Kommunikation natürlich zu wissen, wann muss ich klar transparent sein und wo kann ich vielleicht auch mal ein bisschen blumiger oder empathischer, mhm, oder persönlicher sein. Also da die Klaviatur zu haben und auch immer wieder sich auszutauschen mit anderen, was kann ich wirklich machen, mutig zu sein? Wo kann ich wirklich vielleicht auch mal einen Unterschied machen in meiner Kommunikation, in meiner Führung? Also da auch immer wieder kreativ zu sein, flexibel zu sein, Neues dazuzulernen und dann vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, finde ich ganz wichtig.
Du hast ja gerade gesagt, was Frauen von Männern lernen können. Also im Sinne sozusagen von dem Thema, Männer unterstützen sich selbstverständlich gegenseitig und bringen sich dann auch so rein. Das war ja so die eine, mhm, der eine Punkt. Was können denn jetzt Männer von Frauen lernen? Also weil du hast ja auch betont, jeder hat ja beide Seiten immer in sich, vielleicht anders ausgeprägt. Aber trotzdem, was können wir Männer von Frauen lernen? Und was sind Eigenschaften, die uns wirklich auch gut tun würde, auch in dieser heutigen Zeit?
Dieses Pauschalisieren ist natürlich immer gefährlich, klar. Dennoch wirklich auch dieses Zuhören. Mhm. Ja, ich glaube, Zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt für alle. Also jemandem zuzuhören, neugierig zu sein, offen zu sein. Und dann auch den Standpunkt des anderen oder der anderen auch einzunehmen oder sich in die Situation reinzuspüren. Mhm. Ich glaube, das können Frauen, nicht alle, aber ich glaube schon, da können Frauen sehr, sehr viel. Und ich glaube, für Männer wäre es gut, sich auch mal vielleicht in die Rolle der Frau reinzudenken. Wie ist es denn vielleicht gerade in der Situation? Wie könnte sie sich fühlen, wenn sie alleine im Vorstand ist oder im Aufsichtsrat? Mhm. Ja, also da, bis wir da eine gute Menge an Frauen haben, dauert es einfach noch. Und wir wissen ja auch aus den Studien, dass wenn da nur eine Frau ist, die ist dann halt leider auch schnell wieder draußen. Also auch da zu gucken, solange das noch so ist, vielleicht den Männern zu empfehlen, einfach da auch ein bisschen, ja, offener zu sein und sich vielleicht mal in die andere Rolle reinzudenken.
Mhm. Sehr schön. Mir fallen so viele Fragen ein, aber ich versuche sie so hintereinander zu bringen. Eine Sache, die mich beschäftigt, ist das Thema, dass es ja oft vorkommt, dass wir dann in Führungsrollen Frauen erleben, die dann versuchen aber auch, der bessere Mann zu sein, anstatt sozusagen aus der Weiblichkeit heraus die Führung zu übernehmen. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, es ist ein Bild, was ich nur wahrnehme?
Ich glaube, das war vor 10 Jahren schon der Fall. Ich glaube, so am Anfang, als ganz wenige Frauen noch an Unternehmenslenkungsstellen waren oder auch in Aufsichtsräten, Vorständen und so weiter. Ich glaube, das hat sich schon verändert. Ich glaube, da ist auch der Mut da, auch zu sich zu stehen, zu der eigenen Wirkung, auch sich klar zu sein, warum bin ich so, warum mache ich das, welche Werte habe ich, welche Haltung habe, ist ja auch dein Thema. Und dies auch zu kommunizieren und nicht zu sagen, ich muss jetzt der bessere Mann sein, sondern auch klar zu sagen, ich bin eine tolle Führungspersönlichkeit und ich bringe eben vielleicht andere Erfahrungen mit und die kann ich aber auch gut kommunizieren. Also ich glaube, da hat sich viel getan. Das sehe ich jetzt nicht mehr so.
Also du siehst bereits die Veränderung, weil dieses, ja, ich nenne es mal, noch tougher zu sein, ja, noch härter zu sein, das gab es diese Zeit. Ja, also ich habe einige, ja, Auftritte erlebt in dieser Form und, ja, hatte mich dann immer so gewundert, weil eigentlich diese Hoffnung, die ich damit auch habe, mehr Weiblichkeit in der, ja, Führung zu erleben, also diese Hoffnung, nämlich auch diese andere Form dann reinzubringen. Also da erlebst du gerade einen Wandel oder schon seit einigen Jahren einen Wandel?
Ich sehe genau da, was ich vorhin gesagt habe, diese Flexibilität in der Art zu kommunizieren und zu führen. Mhm. Da haben viele Frauen in Führungspositionen, finde ich, jetzt eine große Variabilität für sich, mhm, gefunden, mhm, und können das Taffe, können, mhm, aber auch das andere. Mhm. Und ich glaube, das ist total spannend zu sehen. Und das habe ich in den letzten Jahren schon erlebt, dass sich Frauen wirklich das erarbeitet haben, beides natürlich zu können, aber auch beides sich zu trauen.
Mhm. Ist tough souverän zu sein? Fragezeichen.
Nicht, nein.
Nein. Okay. Also ich glaube sozusagen weder von Mann oder Frau, also dieses Taffe.
Ja, aber ganz klar, auch in diesen, gerade in diesen unsicheren Zeiten, auch eine Sicherheit zu geben, heißt vielleicht auch mal eine klare Ansage zu machen.
Okay.
Das wäre für mich jetzt vielleicht tough, vielleicht ist nicht das richtige Wort. Mhm. Dennoch sich klar zu sein, wann es einfach mal wichtig ist, eine Richtung vorzugeben oder wirklich auch eine Schranke vielleicht zu ziehen. Also ich glaube, da braucht es vielleicht auch mal eher diesen männlicheren Kommunikationsstil, den ich beiden Geschlechtern natürlich oder allen Geschlechtern gebe. Das ist ja nichts mit Mann oder Frau oder anderen Geschlechtern zu tun, sondern einfach sich zu klar zu sein. Es gibt in mir verschiedene Kommunikationsstile und verschiedene Seiten und verschiedene Führungsstile und einfach gut darin zu sein, zu wissen, wann ich was brauche oder wann mein Gegenüber etwas von mir braucht.
Verstehe.
Diese Sensibilität zu haben, sowohl in der Führung als auch in der Kommunikation, ist, glaube ich, wirklich die Königinnendisziplin.
Was ich ganz bemerkenswert finde, ist dein Durchhaltevermögen. Du hast 99 angefangen und bist bis heute für dieses Thema stark und aktiv. Also das ist ja nicht irgendwie ein Frauennetzwerk, was ab und zu mal was macht, sondern du bist richtig aktiv. Was sind so die Ziele, die ihr verfolgt? Gibt es sowas wie einen aktiven Format, wo ihr wirklich sagt, das sind für dieses Jahr unsere Top-Themen, die uns gerade beschäftigen? Gibt es das? Und was sind diese Top-Themen?
Ja. Ich wollte nie ein politisches Netzwerk. Mhm. Also wir hatten nie die Idee oder das Ziel, uns da wirklich auch noch politisch zu äußern oder zu engagieren, sondern für mich ist es wirklich ein berufsunterstützendes Netzwerk. Mhm. Das ist der Kern des Ganzen. Und zu sagen, wir lernen voneinander und wir machen sehr viele Veranstaltungen zum Thema Kommunikation natürlich. Das ist ja unsere Branche, in der wir unterwegs sind, zum Thema Karriere und eben zum Thema Weiterbildung, Fortbildung. Das sind so unsere wichtigsten Themen. Und da machen wir in der Regel immer so ein Jahresmotto, das wir haben. Und dann positionieren wir dazu verschiedene Workshops, gucken uns Unternehmen vielleicht an, laden uns vielleicht eine Speakerin von extern ein. Ich merke immer mehr, wir haben so viele tolle eigene Frauen bei uns im Netzwerk. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr extern schauen, weil wir haben so viel wunderbare Expertinnen an Bord, von Chefredakteurinnen über Marketingleiterinnen, über also wirklich die ganze Branche. Und wir können uns einfach gegenseitig so viel Unterstützung geben. Das ist ganz großartig.
Die Rotarier waren ja bis vor vielen Jahren, waren das ja noch sozusagen eine männliche Gemeinschaft. Mhm. Und wir hatten dann die Diskussion bei uns im Club von wegen, ob wir Frauen aufnehmen. So. Und ich fand diese Diskussion so bemerkenswert, weil, also erstmal habe ich festgestellt, ja, es ist ein Club, der sehr männlich geprägt ist. Und dann kam diese Diskussion und dann kam eigentlich mit dieser Diskussion, warum man sich irgendwie so auch wünscht, irgendwie untereinander zu bleiben und dann eben, welche Möglichkeiten es bietet, Frauen als neue Mitglieder aufzunehmen. Und ich fand diesen Diskurs so spannend. Und darum jetzt auch die Frage an dich. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in eurem Netzwerk irgendwann mal auch Männer aufnehmt oder Männer zulasst, die einfach Lust haben, trotzdem über diese Gleichheit und diese Idee sozusagen gemeinsam etwas zu bewegen, mehr zu sprechen?
Mhm. Und wichtiger Punkt, und den diskutieren wir auch immer wieder. Ich glaube, es braucht, wie gesagt, diesen geschützten Raum. Ich glaube schon, wir brauchen immer wieder Räume, wo wir einfach unter uns sind. Wir laden auch mal einen Mann ein. Also wir sind da total offen.
Aber es ist eher selten der Fall. Ich merke schon selten. Ja. Also hallo. Nein.
Die haben wir ja oft genug um uns herum. Ja. Nein, also ich habe noch einen anderen Beratungs quasi Ansatz bei, oder ich darf da beraten, beim Verband der kommunalen Unternehmen, wo seit 3 Jahren auch ein Frauennetzwerk intern aufgebaut wird. Und da haben wir am Anfang in diesem Strategiekreis auch ganz lange darüber diskutiert, wollen wir Männer ausschließen? Also es ist immer wieder ein Thema. Wir haben uns dann bewusst dafür entschieden, es am Anfang zu tun, aber wir diskutieren das auch immer wieder. Ja. Und ich merke dennoch, auch wenn ich es schade finde, dass es einfach, wie gesagt, diesen Raum weiter braucht. Ich hoffe, wir brauchen ihn irgendwann nicht mehr oder weniger. Ich glaube, aktuell ist er noch nötig.
Sag mir ganz kurz, warum. Also warum braucht es diesen geschützten Raum? Weil du sagst, Schutz brauchst du ja nur, wenn man irgendwie von außen sozusagen auch bedrängt oder angegriffen wird. Warum brauchst du diesen geschützten Raum?
sich zu diesen Themen auszutauschen, wann man eben merkt, ich bin deswegen vielleicht nicht weitergekommen, weil da ein Mann vor mir war oder in der Kommunikation einfach mit Menschen, mit denen man zu tun hat, da einfach so einen geschützten Raum zu haben, in dem man sich austauschen kann zu den einzelnen Situationen, die man erlebt im Berufsleben. Mhm. Oder eine, ich sag mal, Gehaltsverhandlung, wie man die besser führen kann als Frau. Also das geht wirklich um konkret auch im Job Dinge besser umzusetzen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Und dann natürlich, also ich würde auch keiner Frau raten, alleine nur in ein Frauennetzwerk zu gehen. Mhm. Das sollte eins von mehreren sein oder von zwei oder dreien. Dennoch, diesen Ort zu haben, ist für mich einfach wirklich ein Geschenk und immer wieder Inspiration und auch diese Freude, miteinander zu kommunizieren, gemeinsame Workshops zu machen, ist, glaube ich, so wie ihr Fußball spielt. Oder auch mhm. Ja, ich glaube schon. Also wir brauchen vielleicht auch so einen Raum für uns.
Mhm. Sehr gut. Wenn wir jetzt mal so über diese Themen sprechen, die es ja in der Führung gibt, also immer mehr sind sozusagen Quoten zu erfüllen, ja, in Führungskreisen. Wie fühlt sich das an als Frau, wenn man dann weiß, dass man die Quote erfüllt? Ist das sozusagen dieser Karrieresprung, den man dann gemacht hat? Oder ist man dann eher dort, weil man sozusagen als Frau aufgenommen wird in diesen Führungskreis? Ist das ein Punkt bei euch, den ihr diskutiert? Und wie fühlt sich das an?
Ich würde eher kontern, wie fühlen sich Männer, die schon seit Millionen Jahren ein Quotenmann sind?
Also sehr eine gute Frage, aber das ist ja das Thema, was wir immer wieder sozusagen erleben. Wir erleben ja dieses Thema von wegen, wir müssen jemanden aufnehmen, der dann und so. Und diese Diskussionen, die finden ja statt. Und jetzt frage ich mich sozusagen, wie kommen wir da zu einer neuen Zielkultur, die auch heißt, in der Führung ist es selbstverständlich, dass wir Mann und Frau sind oder Frau und Mann sind, aber dass wir auch rauskommen aus dieser Diskussion sozusagen, erfüllen wir eine Quote hin zu dem Thema, wen braucht es dafür, dass wir einfach zukunftsfähig sind in der Führung? Wie siehst du das?
Wirklich nochmal, wie viele Männer werden in Positionen gebracht, für die sie nicht fähig sind? Mhm. Weil sie einer Quote, weil sie ein Buddy, weil sie zu einer bestimmten Schule gehört haben oder eine Uni gemeinsam absolviert haben. Also da funktioniert das Thema Quote, ohne dass es Quote heißt. Also,
interessant.
Ja, mhm. Absolut. Und ich glaube,
das hast du vorhin gemeint, eigentlich mit dem Thema der Fähigkeit der Männer, dass sie eigentlich sich gegenseitig unterstützen.
Absolut.
Ja. Was ja ohne, dass wir pauschalieren wollen. Aber
was ja auch völlig legitim ist. Ja, also ja. Wir Frauen hoffentlich machen das auch noch mehr. Ja? Und ich glaube, diese Quote, ich glaube, keine Frau ist per se für eine Quote. Ich glaube, wir sind so lange für eine Quote, bis es eine Diversity wirklich gibt, bis sie gelebt ist, bis sie verstanden ist, dass es einfach das Bessere, das Tollere, das Kreativere, das Erfolgreiche, das Inspirierende, das einfach viel bessere gemeinsame Arbeiten ist, wenn wir es gemeinsam tun mit unterschiedlichsten Menschen. Wenn wir das alle gelernt und erfahren haben, deswegen dieses immer Erfahren selber am eigenen Leib, am eigenen Körper, am eigenen Geist und im Herzen, wenn wir das gelernt haben, dann werden wir diese Quote irgendwann nicht mehr brauchen. Nur bis zu dem Punkt, ich meine, jetzt reden wir so lange über diese Quote schon und es ist nichts passiert. Die Freiwilligkeit hat nicht funktioniert. Die Quoten sind nicht besser geworden. Wir müssen eine Quote einführen. Bin ich völlig dafür und dann werden irgendwann alle sagen, ja, super, dass wir es gemacht haben, weil das ist viel toller, viel erfolgreicher.
Wer macht es denn ganz besonders gut? Also weißt du, wo du sagst, das könnte sozusagen auch ein Role Model sein. An welcher Stelle findest du, funktioniert es gut und von was darf es mehr geben?
Von was darf es was mehr?
Also mehr geben im Sinne sozusagen genau das Thema, diese gelebte Führungskultur, das weiblich wie männlich sozusagen einfach sicherstellt, dass man eine erfolgreiche Organisation führt.
Ich bin in der FAZ, in der Jury beim Diversity Award und darf da ganz viele tolle Unternehmen kennenlernen, die das genau leben, die ganz viele Erfolge damit auch feiern. Also ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema Diversity, um es für diejenigen, die noch daran zweifeln, ich glaube, das ist auch ein Positionierungs- und Kommunikationsthema von Diversity, zu sagen, welche Erfolge
genau
gibt es dadurch? Ja. Kann ich es mit Zahlen belegen, dass ich innovativer bin, dass ich mehr Produkte verkaufe, egal was es ist, ja, dass ich eine bessere Employer Branding habe, dass sich mehr Menschen bei mir bewerben. Also es gibt ja ganz massiv wirklich auch Zahlen, die ich nennen kann. Und ich glaube, da sind wir alle aufgefordert, das nochmal genau anzuschauen als Unternehmen, wenn ich diverse bin, wenn ich da Programme habe, was hat das für Resultate und die ganz klar zu kommunizieren. Ich glaube, da, glaube ich, werden auch Zweiflerinnen und Zweifler, wahrscheinlich mehr Zweifler als Zweiflerinnen, dann auch aufhören und sagen, okay, stimmt, also wenn es erfolgreicher ist, warum sollte ich es nicht tun? Also, ne, vielleicht
also eigentlich brauchst du ja viel mehr von solchen Formaten, weil am Schluss ist es eine Form von Aufklärung, von Bewusstsein, über das wir sprechen, oder?
Ja, deswegen hoffe ich auch, dass ganz viele Menschen sich mit dem Thema Diversity gerade jetzt noch stärker positionieren und sagen, wir haben das bei uns, wir machen das schon immer, es ist eine Selbstverständlichkeit, ich möchte auch gar nicht, eigentlich müsste es Mainstream sein, also schlimm, dass wir darüber noch reden. Wenn es ganz normal wäre, dann wäre es, glaube ich, der bessere Weg, als jetzt noch über Diversity reden zu müssen. Aber solange wir es nicht leben, und das sollten wir ausprobieren, finde ich alle, dann werden wir merken, wie erfolgreich und wie freudvoll es auch ist.
Sehr gut, freudvoll ist ein gutes Stichwort. Aber nochmal zu dem Thema Pendel. Ich finde sozusagen, dieser Pendel schlägt ja gerade auch politisch stark zurück. Wie erlebst du das? Und du bist ja mit dieser Bewegung, und darum habe ich gefragt, die Welt wird mit dir durch dich besser werden, durch dein Engagement, durch deine Bewegung, durch dein Herzensprojekt. Wie erlebst du das? Ich meine, du bist ja schon so lang tätig, du hast das Gefühl, da gibt es neue Formate, es gibt Bewegung, man unterstützt sich anders, es gibt eine andere Offenheit, eine neue Sensibilität dafür. So, und jetzt passiert ja eins irgendwie, wir haben einen großen Richtungswechsel, kommt aus den USA und der Pendel schlägt jetzt zurück. Wie erlebst du das gerade und warum ist es jetzt gerade wichtig, dafür einzutreten?
Ich erlebe in den Unternehmen, die es gut umsetzen, die tolle Formate haben, tolle Programme haben, dass die jetzt wirklich sagen, jetzt erst recht. Ja, ganz toll. Also die jetzt wirklich sagen, wir gehen noch mehr raus und jetzt zeigen wir es noch stärker nach drinnen und nach draußen, das, was ich gesagt habe. Also diese Kommunikation eigentlich jetzt nochmal noch zu verstärken und sich auch bewusst zu sein, das ist nicht Mainstream, sondern im Gegenteil, wir müssen jetzt dafür etwas tun, dass es Mainstream wird oder an mancher Stelle auch bleibt. Also da einfach auch der Aufruf an alle, hey, bitte rede drüber. Mach das nicht nur, sondern rede darüber. Das ist, glaube ich, der wichtigste Appell, den ich an dieser Stelle auch gerne rausgeben möchte.
Wenn man dich unterstützen möchte oder Teil sein möchte, wo kann man denn da sich anmelden? Wie wird man denn Mitglied bei euch?
Man darf mich immer über LinkedIn ansprechen. Das ist ein toller Kanal zum Thema C-Level-Positionierung und sowieso für das Thema Kommunikation. Und da findet man mich und da bin ich täglich natürlich unterwegs und da darf man mich immer zu allen Themen von C-Level-Positionierung bis zum Thema Netzwerken gerne ansprechen.
Ah, das ist ja wunderbar. Jetzt zum Thema Freude nochmal. Ich sage immer, Haltung ist die Währung der Zukunft. Und warum glaubst du, dass diese Haltung auch mit einer gewissen Freude verbunden sein darf? Also, dass man sozusagen die Dinge, die man macht, auch mit einer Leichtigkeit aus einer spielerischen Form irgendwie heraus machen darf. Und warum kann das so viel mehr ansteckend sein, wenn man echt eine authentische Haltung besitzt?
Ich glaube, wir spüren das alle, wenn Menschen eine Haltung haben und die mit Leidenschaft wirklich vertreten, spüren wir. Das spürst du selbst durchs Digitale, finde ich. Also du merkst ja, wenn Menschen für etwas brennen und wer eine Haltung nach draußen und nach drinnen kommuniziert und lebt und mit Leidenschaft wirklich auch dafür steht und einfach du merkst, die Person ist einfach so mit Leidenschaft an ihren Themen dran, das nimmt uns doch alle mit und wir alle wollen mitgenommen werden. Deswegen sage ich auch immer, Menschen folgen Menschen. Und deswegen nicht das Unternehmen kommuniziert, sondern die Menschen des Unternehmens kommunizieren. Und da möchte ich diese Leidenschaft und diese Haltung auch spüren. Und die erarbeiten wir in den Workshops wirklich nochmal gezielt heraus, um klarzumachen, diese Werte und diese Haltung, für die du stehst, für die du auch dein Unternehmen nach vorne bringen möchtest, das ist dein Core-Asset, um zu kommunizieren nach drinnen und nach draußen.
Was sind momentan die größten Themen, mit denen du konfrontiert wirst, gerade aus der Führung heraus? Also was haben diese Führungspersönlichkeiten, was haben die heutzutage für Themen, was begleitet die?
Wir haben ja gerade auch eine Studie gemacht zu diesem Thema, genau, also mit Trend One zusammen, eine Studie für Innovation Leaders, also zu sehen, was sind die Hebel, um auch in der Zukunft innovativ und damit auch erfolgreich und zukunftsfähig zu sein. Und das größte Thema ist wirklich das Führungsthema. Also wie schaffe ich es, Menschen intern auf die Reise mitzunehmen, die in der Transformation sicher auch mal wehtut, wo ich Dinge neu denken darf, ich sage bewusst darf. Ja, für viele ist ein Transformieren, ein Prozess, ein etwas Neues machen, etwas anders machen, anstrengender als für andere. Und deswegen glaube ich, dass Führungspersönlichkeiten sowohl in der Führung als auch in der Kommunikation noch stärker jetzt ihre Mitarbeitenden mit auf die Reise nehmen müssen. Und das hören wir auch in der Studie, wirklich in digitalen Zeiten, auch mit Homeoffice, ist es nochmal eine größere Challenge, wirklich zu sagen, wie bringe ich die da zusammen, wenn ich die nur einmal die Woche vielleicht sehe. Mhm. Ja? Ja? Also da sich neue Formate, neue Kommunikationskanäle zu erarbeiten und die auch wirklich zu bespielen, ist ganz, ganz relevant. Also da aus den Studienergebnissen kam wirklich raus, ist es so wichtig, einfach nur mal wieder ins Büro zu gehen. Das sind ganz banale Dinge, mhm. aber zu sagen, ich als Führungspersönlichkeit gehe einfach jeden Tag einfach nochmal rum und spreche mit den Menschen, das hört sich so banal an. Oder ich verabrede mich jeden Mittag mit jemandem anders zum Mittagessen. Mhm. Das sind manchmal die ganz kleinen Dinge, die eine ganz große Wirkung haben. Ja? Mhm. Und dann eben die anderen Kanäle natürlich auch zu nutzen, wie LinkedIn. Mir hat auch eine Führungspersönlichkeit gesagt, ihr Chef kommuniziert jede Woche einmal eine quasi Videobotschaft. Also eine Stunde pro Woche ist diejenige Person wirklich ansprechbar, die ganze Welt ist dabei und sie sagt, das ist für mich so ein tolles Tool. Der kann natürlich nicht mit jedem sprechen, aber wir haben das Gefühl, einmal in der Woche ist er für uns da. Mhm. Ja. Und transparent zu sein, zweigleisig natürlich zu kommunizieren, nicht nur rauszublasen, in Anführungsstrichen, sondern auch Rückkanäle zu haben, auch das wahrzunehmen und ernst zu nehmen, was die Menschen zu dir bringen als Führungspersönlichkeit, ist, glaube ich, heute ganz elementar. Und auch zu spüren, wie geht es den Menschen? Wie gehe ich damit um? Welche Programme brauche ich vielleicht? Welche Coaches brauche ich? Welche Berater brauche ich?
Diese Leadership-Fähigkeit wird also immer wichtiger.
Absolut.
So, und wie ist das? Ich meine, es gibt ja ganz viele, ich sag mal, geborene Leaderinnen. Auf der anderen Seite gibt es aber Menschen, die können vielleicht etwas ganz besonders gut, aber in der Führung sind sie noch nicht ausgeprägt. Wie geht dieser Erkenntnisprozess und mit welchen Themen kommen dann Menschen auch zu dir, zu euch, um nachzufragen, zu sagen, du, mir fehlt da was, mir fehlen da Skills, die ich jetzt brauchen würde?
Wir sind ja keine Führungsakademie oder Persönlichkeitsentwicklung, sondern wir machen ja wirklich Kommunikationsberatung strategisch. Dennoch spüren wir natürlich, wenn da vielleicht etwas am Diskutieren bei einer Person ist, weil wir sehr eng mit den Menschen arbeiten. Und wir machen dann, wenn gewünscht, auch wirklich Empfehlungen, wenn man da sagt, okay, ich brauche vielleicht da noch ein Skill oder da, dann empfehlen wir das schon, weil wir sagen, wir fühlen uns ja auch für 360 Grad verantwortlich für die Personen und für das Unternehmen, für das wir arbeiten. Mhm.
Also was ich höre, ist auf jeden Fall, Offenheit braucht es auch für die Zukunft, um aufgestellt zu sein und irgendwie aus einer authentisch guten Führung heraus den Anforderungen von heute, die da heißen, Führung bedeutet auch gut zu kommunizieren, gerecht zu werden. Jetzt vielleicht meine Abschlussfrage, weil bei dir ist es immer dasselbe. Wenn wir uns treffen, ist es so, die Stunden verfliegen und man hat das Gefühl, wir haben gerade angefangen zu sprechen. Was ist, wenn du die letzten Jahre zurückschaust auf deine Arbeit, auf dein Umfeld, auf die Menschen, die du begleiten darfst? Was sind so deine 3 wichtigsten Erkenntnisse, die du uns mitteilen möchtest?
Mutig sein ist das Erste, was mir einfällt.
Warum ist das so wichtig?
Weil Mut uns hilft, alles, was wir tun, besser zu machen, anders zu machen, neu zu machen, nachzudenken, ob das der richtige Weg ist. Ob das in der Kommunikation ist, in der Führung, einfach diesen Mut zu haben, sich selber auch immer in Frage zu stellen. Immer zu gucken, ist das noch das Richtige? Ist das noch der richtige Weg? Sind es noch die richtigen Menschen? Ist es noch die richtige Kommunikation? Diesen Mut zu haben, uns selber immer wieder in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis aus den letzten Jahren, die ich weitergeben kann oder möchte. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das Thema Neugier ist für mich auch ein ganz elementarer Wert. Und den merke ich auch bei den Führungspersönlichkeiten, die wir neben dem Mut, Neugier ist einfach der Punkt, die wollen ja auch nicht nur sich selber weiterentwickeln, die wollen ja die Welt bewegen. Und das kann man nur, wenn man neugierig ist. Ja, und Menschen auf diese Reise mitzunehmen, geht nur mit Neugier, mit Mut und Auch mit der Klarheit. Ich glaube, Klarheit ist auch noch ein Wort, das mir da einfällt, diese drei Punkte. Ja. Mhm. Klar zu sein, wer bin ich? Das erarbeiten wir eben auch in unseren Workshops. Wer bin ich? Mutig zu sein, ist auch zu kommunizieren nach innen und nach draußen. Und neugierig zu sein, um die Welt zu verändern in der Zukunft.
Liebe Christiane, herzlichen Dank für das sehr schöne, inspirierende Gespräch. Ich danke dir auch für deine wertvollen Impulse, dass du uns so tief in deine Arbeit und in dein Leben mitgenommen hast und die Gedanken geteilt hast zum Thema Führung und Kommunikation. Aus meiner Sicht besonders wichtig, der Zusammenhang zwischen transparenter und authentischer Kommunikation und erfolgreicher Führung. Genau hier liegt auch die größten Potenziale für die strategische Positionierung von Führungskräften. Ich bin beeindruckt von Christianes Frauennetzwerk, das sie bereits vor 15 Jahren gegründet hat. Ich teile ihre Überzeugung, dass Männer in der Führung viel von Frauen lernen können. Nicht nur, wenn es um Zuhören, Empathie und Sensibilität geht. In Sachen Diversität und Transparenz in Unternehmen ist Christiane eine echte Pionierin. Mit ihrer Leidenschaft für ihre Aufgabe verkörpert Christiane eine inspirierende Haltung, die weit über ihre Tätigkeit hinauswirkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr über Christiane Wolf und ihre Arbeit erfahren wollt, vernetzt euch gerne mit ihr auf LinkedIn. Und lasst mich gerne wissen, was euch an diesem Gespräch besonders inspiriert hat. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Und eine ganz besondere Freude könntet ihr mir machen und unserer Arbeit, wenn ihr diesen Kanal abonniert und auch gerne teilt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Peter.